Ich setzte mich auf, angelte nach dem Telefon. Es klingelte lange. Ich sah auf die Uhr. Die Schule musste längst aus sein, zumal an einem Freitag. Da. Sie hob ab, meldete sich mit einem gut gelaunten »Hey«, und im Hintergrund hörte ich einen Mann lachen. Tief, dröhnend und selbstbewusst. Ich ließ das Telefon sinken, drückte die rote Taste. Was hatte ich denn erwartet? Die Welt war in den Händen Satans. Ich hielt es drinnen nicht mehr aus, musste hinaus in die Nacht, zumal sich mein Hunger wieder meldete. Ich fand einen vietnamesischen Imbiss, stopfte mir den Bauch mit irgendeiner billigen Mischung aus Reis, Gemüse und Fleisch voll und trank zwei Dosen Cola dazu. Der Fernseher lief, brachte das Neueste aus der Welt, die in den Händen Satans war. Terroranschläge, Bestechungsaffären, Krieg. Und dann auf einmal eine elegante, dunkelhaarige ältere Frau, die auf dem Arlander Airport aus dem Flugzeug stieg, begleitet von einem verkniffen dreinblickenden Mann mit Halbglatze. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen ist heute die diesjährige Nobelpreisträgerin für Medizin, Frau Professor Sofia Hernandez-Cruz, in Stockholm eingetroffen. Begleitet wurde sie vom Leiter der schwedischen Niederlassung des Pharmakonzerns Rütlifarm. Die erhöhte Alarmstufe gilt aufgrund einer anonymen Bombendrohung in der Nacht auf Donnerstag. Rütlifarm. Ich verspürte den Impuls, mir das Gebäude noch einmal anzuschauen. Bei der nächsten U-Bahn-Station stieg ich hinab. Eine stadtauswärts fahrende Tunnelbana Richtung Skarpnäck kam herein, mäßig besetzt und hielt. Ich betrachtete die Leute, die darin saßen. Na, so ein Zufall. Da saß die Blondine, die mir in Hungerbühls Haus aufgefallen war. Die Frau mit der hellen, unglaublichen Mähne. Sie hielt die Hände eines Mannes, der ihr gegenüber saß, sprach lebhaft auf ihn ein, schien regelrecht angetörnt zu sein. Das Signal ertönte. Die Türen schlossen sich krachend. Die Bahn fuhr an. Im Vorbeigehen erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Zu meiner maßlosen Verblüffung kannte ich den Mann. Es war Per Fahlander. Ich konnte es nicht glauben. Mein Betreuungshelfer. Ich kannte ihn nur als Mönch, als einzig dem Rausch ergebenen Asketen. Mit metallischem Kreischen fuhr meine Bahn ein. Ich ging auf eine der Türen zu. Leute kamen heraus. Im Hintergrund stand ein Mädchen mit langen blonden Haaren, das 14, 15 Jahre alt sein mochte und ein besticktes Stirnband trug. Sie sah aus wie Christina. Zumindest für einen Augenblick. Lange genug, um mich erstarren zu lassen. Dann wandte sie den Kopf und ich sah, dass es nicht Christina war. Natürlich nicht. Aber ich konnte nicht mehr einsteigen. Nein. Ich durfte keine Zeit mehr vergeuden. Ich musste handeln. Jetzt. Sofort. Eine Viertelstunde später saß ich in meinem Auto und war unterwegs nach Vaxholm. Für schwedische Verhältnisse war Bosse Nordins Haus ein Palast. Es war groß, stand auf einem noch größeren Grundstück und obwohl man von der Straße aus wenig sah, schrie das gesamte Anwesen deutlich hinaus, dass hier Geld, Geld, Geld war. Und zwar richtig viel davon. Auf den Pfosten der Hofeinfahrt prangten steinerne chinesische Löwen. Auf dem Briefkasten stand Nordin, sonst nichts. Niemand, der mich beobachtete. Die Dunkelheit war schon eher ein Problem. Ich sah von der Straße aus nicht einmal bis zur Haustüre, konnte nicht erkennen, ob die Fenster vergittert waren oder nicht. Es wäre nur vernünftig gewesen, morgen früh wiederzukommen, doch mir war nicht vernünftig zumute. Ich ging zurück zum Auto. Mein Instinkt hatte mich eine Lampe und mein Werkzeug in den Kofferraum legen lassen. Worauf sollte ich mich denn noch verlassen, wenn nicht auf meinen Instinkt? Das schmiedeeiserne Gartentor hatte ein simples Zuhalteschloss und war meinem einfachen Dietrich wehrlos ausgeliefert. Die Haustür war ausnehmend stabil und mit einem hochwertigen Zylinderschloss versehen. Ich hatte wenigstens 10 Minuten lang mit mehreren Picks zu tun, ehe sich der Riegel endlich zurückschieben ließ. Professor Bosse Nordin gehörte erfreulicherweise zu den Menschen in gehobener Stellung, die es fertigbringen, ohne ihren Terminplaner in den Urlaub zu fahren. Ich blätterte das Telefonnummernverzeichnis durch, zückte mein eigenes Notizbuch und notierte Namen, Nummern und Adressen, die ich nachprüfen wollte. Natürlich waren auch die Kontonummern interessant, insbesondere die ausländischen. Praktischerweise hatte Professor Bosse Nordin gleich daneben alle notwendigen Geheimnummern, Passwörter und PIN-Codes vermerkt. Einen Moment erwog ich, einfach den ganzen Terminkalender mitzunehmen, aber mein Instinkt riet mir ab. In den kommenden Tagen mochte viel, wenn nicht alles davon abhängen, ob die Hintermänner von Christinas Entführung Verdacht schöpften oder nicht. Nachdem ich den Adressteil durch hatte, widmete ich mich dem Kalender. Er enthielt das Übliche. Besprechungstermine, zu besorgende Dinge, Seminare, Einladungen zu Symposien, hastig hingekritzelte Hoteladressen, Namen von Ansprechpartnern, Nummern von Flügen. Ich blätterte rückwärts, suchte in der Zeit um Christinas Entführung herum nach verdächtigen Einträgen. Doch ausgerechnet da war der Kalender eigentümlich lückenhaft. So war beispielsweise die Trauerfeier überhaupt nicht eingetragen. Und ich fand auch keinen Eintrag zu der Verabredung mit Hans Olof, die dieser erwähnt hatte.